13. Mai, 7:30 am Abend. Es gibt keinen Grund, warum jetzt das Digitalmagazin nicht sollte anfangen.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Und darum fängt das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter jetzt an. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler. Wir spüren wieder einmal den Frühling und machen eine Sendung unter dem Motto «Digitales Frühlingserwachen». Das heisst konkret, dass einmal mehr mir handverlesene Tipps und Tricks für euren digitalen Alltag bietet und dass ihr als erstes den Kevin Rechsteiner gehört. Falls ihr Reaktionen live in die Sendung habt, schickt ihr uns per Twitter mit dem Hashtag Stadtfilter. Ja, und jetzt geht's los. In der Bildbearbeitungsszene gibt's einen grossen Namen. Photoshop. Und mit dem grossen und teuren Programm kann man viel machen. Es gibt Alternativen dazu. Es gibt aber keine Software, die von ihrem Umfang her an Photoshop ankäme, außer vielleicht GIMP. Und GIMP, das wird uns jetzt das Programm vorgestellt vom Kevin Rechsteiner.
GIMP ist eine Bildbearbeitungslösung, die ursprünglich aus der Linux-Welt kommt. Darum ist es bis heute auch Open Source geblieben und wird von dem her konstant und laufend weiterentwickelt. GIMP ist eine gute Alternative zu Photoshop und hat auch viele Ähnlichkeiten zu dem Programm. Es läuft unter Linux, unter Windows und unter Mac und kann gratis im Internet heruntergeladen werden. Es bietet einen riesigen Funktionsumfang mit allen Sachen wie irgendwie Ebenen oder Verzerrungen korrigieren, die ganzen Farbmanagement-Sachen, Helligkeit, Kontrast. Also man kann wirklich sehr viel mit dem Programm machen. Das Programm gibt es auch auf Deutsch und so ist der Einstieg vielleicht ein bisschen einfacher, weil man kommt auch deutsche Handbücher dazu über, wo man mal irgendetwas nachlesen kann. Man kann nicht nur online in diesen Handbüchern lesen, sondern man findet in den Buchhandlungen auch immer mehr jetzt Bücher, die ums Thema GIMP gehen. GIMP ist jetzt aber nicht das Programm, das man einfach mal schnell installieren kann und dann damit die wahnsinnigen Bildbearbeitungssachen machen kann, sondern es braucht halt, wie Photoshop auch, eine relativ grosse Einarbeitungszeit. Also man muss sich wirklich mal mit dem Programm auseinandersetzen, man muss ein bisschen ausprobieren, man muss sehr wahrscheinlich auch mal im Handbuch nachlesen und dann findet man sich in dem Programm dann zurecht. Es ist aber wirklich nur etwas für Leute, die sich intensiv möchten mit Bildbearbeitung auseinandersetzen. Es gibt für GIMP auch diverse Plugins, also so kleine Zusatzprogramme, die dann halt bestimmte Funktionen anbieten oder das Programm um bestimmte Funktionen erweitert. Und so ist dem Programm eigentlich fast keine Grenze gesetzt und es ist, wie gesagt, ziemlich offen, was ihr mit dem Programm alles möchtet machen. Es unterstützt eigentlich fast jede Funktion. Es gibt für all die, die sich halt jetzt an Photoshop gewöhnt haben, eine Alternative zum herkömmlichen GIMP und die heisst GIMP Photo. Die haben einfach das GIMP-Programm genommen und in eine Photoshop-ähnliche Oberfläche eingebaut. Für all die, die Photoshop haben, ist das GIMP Photo sicher mal eine gute Möglichkeit, um einen schnellen Einstieg ins GIMP zu finden.
Das ist der Kevin Rechsteiner zum Open-Source-Programm GIMP gewesen, ein Bild. Bearbeitung. Und für das nächste Thema hören wir uns jetzt zuallererst einen kleinen O-Ton an.
Hello, I'm Steve Jobs and I'm a Mac.
Hi, I'm Bill Gates and I'm a PC.
Whoa, what you working on, Bill?
Oh, this is Vista. It's my new operating system.
It sucks! You suck! I'm cool and you're a pathetic old man!
Hey!
iPhone, bitch! Noogies! Noogies for the nerd!
Steve, what are you doing?
Well, I'm just reminding everyone that PCs are for fart huffers and Macs get you laid.
Well, that's what you try to convince people of here, but, I mean, what is this place? Where the hell are we?
You're in the iWorld, Bill.
What's up with that music?
And I am a god here.
It's like baby music.
Klar, da geht es um den Bill Gates und den Steve Jobs, wo sich darüber streiten, welches das bessere Betriebssystem ist. Es geht aber noch um zwei Typen, die eine Gemeinsamkeit haben. Es sind nämlich beides sogenannte Nerds. Nerds, das sind Menschen, die sich gerne mit Computern beschäftigen. Aber es ist eben nicht so, dass Nerd einfach nur ein anderes Wort für Computerfreak wäre. Es hat die Nerds nämlich schon gegeben, bevor die Computer aufgekommen sind. Aber wo die Computer aufgekommen sind, haben sich Nerds auf die gestürzt, weil sie ja schon immer so ein wahnsinniges Flair für Technik hatten. Der Nerd auf jeden Fall. Der Nerd, ein Menschenschlag mit ein paar speziellen Charaktermerkmalen. Nerds sind hochintelligent und sie wissen über die verrücktesten Sachen Bescheid. Sie sind ziemliche Besserwisser. Sie interessieren sich überhaupt nicht für Äußerlichkeiten. Sie kommen meistens darum ziemlich verlottert her, kümmern sich nicht um Körperhygiene, sagt man, und haben darum auch meistens keine Freundin. Nerds sind Eigenbrötler, nicht sozial, nicht kompetent. Und Nerds sind vor allem auch ein sehr beliebtes Thema in der Popkultur. Und darum untersuchen wir doch einmal, wo in Film und Fernsehen Nerds vorkommen und wie die dort so dargestellt werden. Seit 2007 haben Nerds eine eigene Sitcom, die heisst The Big Bang Theory und läuft inzwischen auch bei uns. Und sie zeigt, dass es ja nerdmässig Abstufungen gibt. Der Physiker Leonard Hofstadter ist zwar ein Nerd, aber ein einigermaßen geerdeter. Sein Gegenpart ist der komplett abgehobene Obernerd, der Physiker Dr. Sheldon Lee Cooper.
Here's the problem with teleportation.
Lay it on me.
Assuming a device could be invented which would identify the quantum state of matter of an individual in one location and transmit that pattern to a distant location for reassembly, you would not have actually transported the individual. You would have destroyed him in one location and recreated him in another.
How about that?
Personally, I would never use a transporter because the original Sheldon would have to be disintegrated in order to create a new Sheldon.
Would the new Sheldon be in any way an improvement on the old Sheldon?
No, he would be exactly the same.
That is a problem.
So you see it too.
Das sind Besserwisser-Nerds aus Big Bang Theory. Und ich habe ja schon gesagt, dass es die Nerds schon vor dem Computer gegeben hat. Einer von den ältesten Nerds in der Popkultur ist der Clark Kent. Das ist so ein ziemlich stierer Zeitungsreporter, der aber ein interessantes Doppelleben führt, nämlich ein Doppelleben als Superman, als Mann mit außerirdischen Kräften, der fliegen kann und Verbrecher jagen. Und jeder Nerd träumt heimlich davon, ein Superheld zu sein.
Faster than any rocket, the Man of Steel zooms across the continent, across the broad Pacific, and within minutes he is over Pearl Harbor. Fantastic! I didn't know better, I'd say this was a polar ice cap instead of Hawaii. My heat ray vision can repair some of the damage here, but this doesn't solve the problem in other parts of the island. Away! Curious. The trail of ice leads in a clearly traceable channel to, great Scott, a man of ice. I see it, but I don't believe it.
Genau, der Nerd als fiktionale Figur. Es gibt den Nerd in Realität. Wir haben schon den Bill Gates und den Steve Jobs und die Lupe genommen. Auch der Albert Einstein war so eine Art Nerd gewesen. Und aus jüngster Zeit sind uns der Larry Page und der Sergey Brin geläufig. Das sind die beiden Google-Gründer. Und es gibt einen Nerd, der sowohl im realen Leben als auch als fiktionale Figur existiert. Das ist der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Der ist im richtigen Leben bis 2009 der jüngste Selfmade-Milliardär gewesen. Und als Filmfigur ist er vom Jesse Eisenberg im Film «The Social Network» gespielt worden, wo zu den erfolgreichsten Produktionen vom Kinojahr 2010 gehört hat. Der Mark Zuckerberg ist für viele eine eher negative Ausprägung vom Nerd. Ein Nerd mit Schattenseiten. Er ist unverhohlen, gierig, hat Kumpan und Wegbegleiter beschissen, sagen wenigstens jetzt einige von diesen Wegbegleiter und verklagen ihn. Und sehr viele Facebook-Nutzer fragen sich immer mal wieder, ob ihre persönlichen Daten in diesem Social Network wirklich gut aufgehoben sind bei einem Mann wie dem da.
I do not want that guy. presenting himself as part of this company.
You gotta move out here, Mark, or this is where it's at.
Did you hear what I just said?
The connections, the energy.
Mark, you got it.
I'm afraid if you don't come out here, you're gonna get left behind. I need you out here. Please don't tell him I sent it.
What did you just say?
It's moving faster than any of us ever imagined it would. It's moving fast. It's moving fast, and Sean thinks that we
Sean is not part of this company.
We have over 300,000 members, Ward, and we're in 160 schools, including 5 in Europe.
I'm aware of that, Mark! I am the CFO!
We need more programmers, and we need more money, and he set up the Teal meeting. He set up meetings all over town.
Set up other meetings?
Yes.
Without me knowing anything about...
You're in New York!
I'm in New York, riding subways, 14 hours a day, trying to find advertisers!
And how's it going so far?
Nerds haben in der heutigen Zeit fast immer mit Computer zu tun. Nerds sind häufig Programmierer oder Hacker oder umgekehrt gesagt sind Programmierer und Hacker fast immer Nerds. Und die Hacker tauchen dann auch in Hollywood gern auf. Einer von den ersten Hacker haben wir im Film Wargames von 1983 gesehen. Der David Lightman hat sich in einen militärischen Computer eingehackt und fast einen Atomkrieg ausgelöst. Der David ist jetzt ein bisschen naiv, aber dann doch hat clever genug gewesen, das Ganze, den Atomkrieg abzusagen, zu verhindern, indem er am Kriegscomputer Tic-Tac-Toe beigebracht hat und so die Welt gerettet hat.
Wow.
We got something.
We're in. It thinks I'm Falcon. Hello.
How can it ask you that?
It'll ask you whatever it's programmed to ask you. You want to hear it talk?
Yeah.
I'll ask it how it feels. I'm fine. How are you?
Excellent. It's been a long time. Can you explain the removal of your user account on June 23rd, 1973?
It must have told it he died. People sometimes make mistakes.
Yes, they do.
How can it talk?
It's not a real voice. This box just interprets signals from the computer and turns them into sound.
Shall we play a game?
Oh.
I think I missed him.
Yeah, weird, isn't it?
Yeah.
Love to. How about global thermonuclear war?
Wouldn't you prefer a good game of chess?
Das Thema von einem jungen Hacker hat Hollywood dann auch gut 10 Jahre später nochmal aufgenommen. 1995 ist es im Film Hackers im Netz des FBI um den Dade Murphy alias Zero Cool gegangen. Der hat schon im zarten Alter von 11 Jahren ein Computervirus programmiert. Das hat seiner Familie einiges an Schwierigkeiten eingebracht und dem Zero Cool ist verboten worden, bis zum 18. Altersjahr einen Kompi zu brauchen. Kaum ist er 18, schliesst er sich einer Hackergruppe an, wo ein Computersystem knackt und damit das FBI auf den Plan ruft. Das verhaftet ein Mitglied der Hackerbande, aber alles ist nur ein Komplott vom wahren bösen Genie namens Plague, wo die ganze Sache angestiftet hat.
Dave?
Yeah, Ma?
What are you doing?
I'm taking over a TV network.
Finish up, honey, and get to sleep. And happy birthday.
Security, Norm.
Norman speaking. Norman, this is Mr. Eddie Vedder from accounting. I just had a power surge here at home that wiped out a file I was working on.
Listen, I'm in big trouble. You know anything about computers?
Gee.
Right, well, my BLT drive on my computer just went AWOL, and I got this big project due tomorrow for Mr. Kawasaki, and if I don't get it in, he's gonna ask me to commit Harry Carey.
Aus heutiger Sicht sind die Nerds aus Hackers im Netz des FBI nicht so wahnsinnig überzeugend. Der Film ist just dann entstanden, wo das Internet seinen Siegeszug angetreten hat und Hollywood hat das Gefühl gehabt, jetzt muss man die Entwicklung unbedingt aufnehmen. und ist dann allerdings doch nicht wirklich nerdig geworden. Das Resultat war entsprechend eher lasch gewesen. Genauso oder noch schlimmer im Thriller «Das Netz» mit der Sandra Bullock, wo im gleichen Jahr rausgekommen ist. Neben ihrem Interesse für Computer haben Nerds auch immer ein Interesse für Science Fiction, Star Trek, Star Wars, sind untrennbar mit der Nerdkultur verknüpft. Der Spock ist ein Nerd und die Macher der Science-Fiction-Streifen sind das meistens auch, aber eben nicht immer, wenn man am Beispiel von Galaxy Quest kann nachweisen. Der Film stammt aus dem Jahr 1999. Er heisst auf Deutsch «Planlos durchs All» und ist eine wunderbare Parodie auf Science-Fiction-Film schaffen und das Nerdtum.
Hey, Commander, so, as I was saying, in the Quasar Dilemma, remember you used the auxiliary of Deck B for, could you get Deck B for Gamma Override? The thing is that online blueprints clearly indicate that Deck B is independent of the guidance matrix. So, we were wondering just where the error lies in that.
It's just a television show, that's all, okay?
Right, but because we were wondering if the quantum flux, and I just listened on
there. There is no quantum flux. There's no auxiliary. There's no goddamn ship. You got it?
Ein zweiter Film, wo Nerds mit ihrer Science-Fiction-Leidenschaft aufs Korn nimmt, stammt aus dem Jahr 2008 und heisst Fanboys. Da reisen ein paar Star Wars-Fans zu der Skywalker Ranch von George Lucas. Das Ziel, der Rohschnitt vom Star Wars-Film Episode 1 zu klauen. Und das wollen sie machen, weil einer von ihren Kollegen Krebs hat und die Premiere wahrscheinlich nicht mehr wird erleben. Es geht in dem Film um die Rivalität zwischen Star Wars und Star Trek und ich verrate es euch, es wird kein Klischee ausgelassen. Ich beweise euch das mit einem kleinen, schlimmen Ausschnitt.
You want to take your shirt off. You want to take your shirt off. God.
You have been trying that Jedi mind trick on me since the eighth grade. It doesn't work.
Oh, it works. Tell her, Windows.
He's been geeking out with Rogue Leader all morning. Nothing can tear him away. Ah, I love the feeling of fresh air on my naked breasts. See that? Man's immune to sweater yams.
What about me?
Nerds sind, das haben wir jetzt gerade gelernt, ziemlich stereotype Figuren. Und es sind fast immer Männer. In der jüngsten Geschichte der Popkultur gibt es nur eine Frau, die man als wahre Nerd oder als wahre Nerdin könnte bezeichnen. Das ist Lisbeth Salander, eine mehr als unorthodoxe, schräge Figur, die auch als Hackerin brilliert.
Prostituierte?
Nach welchen Dateien hat sie denn gesucht?
Vermutlich nach meinem E-Mail-Kontakt zu Doug Svensson oder nach seinem Recherchematerial.
Denkst du, du findest sie?
Nein, so arbeitet sie nicht.
Naja, sie hat wohl auch ihre Gründe, sich zu verstecken.
Also glaubst du auch, dass sie es getan hat?
Ich sage gar nichts.
Ich weiß, dass sie es nicht war. Mhm. Diesmal war sie es jedenfalls nicht.
Lisbeth Salander aus der Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Ihr gehört die Sendung zum digitalen Frühlingserwachen. Und jetzt stellt uns der Mege eine einfache Möglichkeit vor, wie man im Internet Webseiten unterstützen kann, die man gut findet.
Flatter finde ich einen recht spannenden Ansatz, wie man neu auf dem Internet Geld kann verteilen und auch verdienen. Ihr registriert euch auf der Seite flatter.com und zahlt einen bestimmten Betrag ein, den ihr wollt. Dann könnt ihr bestimmen, wie viel von dem Betrag ihr pro Monat ausgeben wollt. Und dann könnt ihr es eigentlich wieder mal vergessen, die Seite, weil dann surft ihr einfach weiter normal auf dem Internet. Und wenn ihr einen Beitrag von einem Blog oder irgendein Musikstück, das ihr online findet, oder auch ein Video, das ihr irgendwo seht, besonders gut findet, und es hat dort so einen Flatter-Button, und das wird es wahrscheinlich immer mehr haben, dann kann man einfach auf den Button klicken. Und Ende Monat werden eure Klicks gesammelt und dann wird der Betrag, den ihr gesagt habt, wenn ihr ausgebt pro Monat, einfach aufteilt auf die Klicks. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen und kleine Geldbeträge spenden, sondern das wird alles übernommen. Es hat auch zwei, drei Nachteile, das System. Und zwar kann man sagen, es ist ein bisschen ein Privacy-Problem. Also Flatter weiss dann ziemlich genau, wo dass ihr da drauf geklickt habt. Aber weil ihr ja das ziemlich bewusst macht, kann man ja sagen, ist das ja nicht so tragisch. Und das andere ist, dass man Flatter auflädt, zum Beispiel via PayPal. Und dass sie auch im Moment auf jeden Fall noch etwa 10% von dem Betrag, den ihr einzahlt, abzwacken für das Unterhalten von ihrer Seite. Man nimmt auch an, dass wenn das ein bisschen mehr zunimmt und das ein bisschen populärer wird und es auch mehr Leute nutzen, dass der Betrag vielleicht dann ein bisschen abnimmt und dass dann mehr direkt gerade Künstler oder Künstlerin oder einem Schreiberin oder einem Schreiber zukommt. Alles in allem eine sehr einfache, schöne Variante, wie ihr auch könnt zurückgeben, was ihr konsumiert auf dem Internet.
Das war der Maggie. 9 vor 8 Uhr. Unsere Sendung zum digitalen Frühlingserwachen ist fast schon durch. Ein Tipp habe ich aber noch, ein Tipp von Kevin Rechsteiner. Und da geht es darum, wie man E-Mail am Handy vernünftig nutzt.
Zum auf eurem Nachteil den E-Mail-Empfang und E-Mail-Versand einrichten, braucht ihr ein paar technische Angaben, die ihr von eurem Provider eigentlich überkommt. Wenn ihr auf eurem PC oder auf dem Mac schon das E-Mail-Programm eingerichtet habt, wo ihr Mail empfangen könnt, könnt ihr dort die meisten Informationen auslesen und findet euch dort relativ gut zurecht, weil ihr müsst auf dem Nachteil das Gleiche eingeben. Die Angaben, die ihr braucht, sind als erstes mal der Posteingang und der Postausgang. Dann braucht ihr den Benutzernamen, der eure E-Mail-Adresse in den meisten Fällen ist, und ihr braucht das Passwort. Bei einem Programm wie beim Outlook oder Outlook Express oder Windows Mail oder wie die alle heissen, findet ihr die Angaben unter Extras E-Mail-Konten oder Extras Konten. Und zwar seht ihr dann dort in dieser Übersicht von der E-Mail-Adresse, was ihr genau eingeben müsst. Der Posteingang definiert den Server, wo ihr die Mails abruft, und der Postausgang ist der Server, wo ihr die Mails verschickt. Dort kann es teilweise sein, dass ihr am Port noch irgendetwas umschalten müsst oder die Authentifizierung einschalten. Das müsst ihr aber wirklich mit eurem E-Mail-Provider anschauen, was ihr dort genau einstellen müsst. Dann der Benutzername ist in den meisten Fällen die E-Mail-Adresse, und das Passwort, das braucht ihr, und das ist einmal definiert worden, wo wir es sehr wahrscheinlich bei eurem Mail-Programm eingerichtet haben. Das ist auch von eurem Provider zur Verfügung gestellt. Und das ist das Gleiche, wie wenn ihr euch über das Webmail einloggt, um eure E-Mail abrufen. Wenn ihr dann auf eurem Nachteil die Mails eingerichtet habt, werden die, wenn ihr sie dann einmal empfangt, nicht wirklich auf dem Nachteil abgespeichert. Das heisst, die Mails werden auf dem Server geladen und ihr habt dann die auch noch auf dem E-Mail-Programm, wenn ihr sie daheim abruft, oder sie bleiben auch online drauf. Bei den meisten Nachteilen muss man wirklich sagen, jetzt möchte ich die E-Mail abrufen, und dann ruft ihr die ab. In dem Moment, wo ihr sagt, jetzt möchte ich das haben. Es gibt aber eben auch noch die Push-Funktion. Die Push-Funktion funktioniert eigentlich so, dass das wie ein laufendes E-Mail-Abruf-Dienst ist, wo auf eurem Nachteil läuft. Das heisst, der kontrolliert eigentlich die ganze Zeit, sind neue E-Mails da, und benachrichtigt euch auf dem Nachteil, wenn es neue E-Mail auf eurem Server hat oder wenn ihr neue E-Mail empfangen hat. Die Push-Funktion muss aber vom Server zur Verfügung gestellt werden. Das funktioniert nicht überall, und das müsst ihr auch wieder mit eurem Server-Anbieter abklären.
Das war der Kevin Rechsteiner und damit sind wir eigentlich fast am Ende. Und wenn ich da noch den Abspann hinter mich gebracht habe, dann sind wir ganz am Ende. Ich hoffe, Nerds sind nicht allzu beleidigt, und ich wünsche mir natürlich auch, dass Nicht-Nerds auch auf ihre Rechnung gekommen sind. Im Podcast hören ihr wie immer im digitalen Frühling als Bonus noch eine abgefahrene Verschwörungstheorie aus dem Morgomat. Und in einer Woche erzählt uns der Raul Röne, was eine besondere Sorte Nerds der Liebe lange Tage so macht, nämlich die Administratoren. Das hören wir in einer Woche. Reaktionen auf die Sendung von heute oder zum Digitalmagazin im Allgemeinen. Lob, Tadel, Themenvorschläge und Fragen für Kummerbox live schicken dir einfach auf digital@stadtfilter.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Schüssler. Und ob ich jetzt als Nerd durchgehe oder nicht, das müsst jetzt ganz allein ihr entscheiden. Bis in einer Woche, habt euch Sorge, macht's gut. Tschüss miteinander.
Morgomat.
Heute präsentiere ich euch zum 50. Mal eine Verschwörungstheorie. Ein wunderbares Jubiläum, wo es schon wert ist, auf eine besonders stilvolle Art zu begangen werden, finde ich. Und das machen wir, indem wir uns mal fragen, welches eigentlich die absurdesten Verschwörungstheorien sind. Also die, wo man einfach fast nicht glauben kann, auch wenn man sich alle Mühe gibt und wenn man wild entschlossen ist, die Theorie für bare Münze zu nehmen. Ich habe fünf wirklich schräge, absurde und ziemlich kaputte Verschwörungstheorien zusammengesucht. Fangen wir an mit der ersten. Der Daniel Hopsicker setzt beim Orson Welles im bekannten Hörspiel War of the Worlds an. Das ist 1939 ausgestrahlt worden. Und wie wir wissen, hat Orson Welles dazumal so tun, als ob New York und New Jersey von Außerirdischen überrannt würden werden. Der Hopsicker sagt jetzt, hinter diesen fiktiven Reportagen sei psychologische Kriegsführung gesteckt. Eine Studie, die von der Rockefeller Stiftung finanziert wurde, sei, habe ein ganz bestimmtes Ziel gehabt, nämlich herauszufinden, wie die Amerikaner im Fall von so einer Invasion würden reagieren. Und als Beleg für die Behauptung führt der Hopsicker den letzten Film von Orson Welles an. F for Fake hat der geheissen. Und in dem sagt der Welles Krieg, War of the Worlds, Krieg der Welten, das Hörspiel Hagi einen geheimen Sponsor gehabt. Zweitens, der Jeffrey Blair Latta setzt bei der Franklin-Expedition an. Die ist vom britischen Polarforscher Sir John Franklin in den Jahren 1845 bis 1848 durchgeführt worden und es ist darum gegangen, die Nordwestpassage in ostwestlicher Richtung zu durchsegeln. Die Nordwestpassage ist der fast 6000 Kilometer lange Seeweg nördlich vom amerikanischen Kontinent, wo der Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Und alle Teilnehmer von dieser Expedition sind auf dem kanadisch-arktischen Archipel gestorben. Und eben der Jeffrey Blair Latta hat jetzt gesagt, es sei ja gar nicht um die Nordwestpassage gegangen, sondern darum, ganz im geheimen UFO-Sichtungen zu erforschen, die es seit 1700 immer wieder gegeben hätte. Und eben der Sir John Franklin und seine Männer sind gefangen worden, und zwar von riesengroßen Außerirdischen. Und die haben mit diesen armen Ex-Forschern ihre Experimente angestellt und sie dann gefressen. Dumm gelaufen. Gehen wir zum nächsten Fall, der Steve Lightfoot. Der Steve Lightfoot, der weiss, wer den John Lennon umgebracht hat. Und das weiss er nicht nur, sondern er schreibt es auch auf seiner Webseite lennonmurdertruth.com. Und es ist, ihr glaubt es nicht, der Stephen King gsi. Der Stephen King, der erfolgreiche Autor, er hat den John Lennon umgebracht. Das wird beleidigt, indem der Steve Lightfoot auf seiner Webseite und im Buch, was dazu gibt, Bilder von Stephen King und dem Mark David Chapman zeigt. Der Mark David Chapman gilt als wirklich als Mörder und da sieht man, dass die beiden sich eben recht ähnlich sehen. Und das hat der Steve Lightfoot auf die Spur gebracht. Und er hat es nicht auf die leichte Schulter genommen, er hat im Werk von Stephen King nach Beweis gesucht, geheime Geständnis. Im Buch Salem's Lot, auf Deutsch Brennen muss Salem, gibt es ein Geständnis vom King, ein bisschen verklausuliert allerdings, es steht nicht eins zu eins dort. Und so eins, ein verklausuliertes Geständnis gibt es auch im Titel The Death Zone oder Das Attentat. Und sogar im Interview, wo der King ein Playboy-Magazin gegeben hat, er nicht anders können, als das so ein bisschen unter den Zwischenzielen zu ist da. Ist absurd, aber es geht doch noch schräger im Fall 4, weil also ein glatter Vogel, ein ziemlich glatter Vogel, ist ja der Lyndon LaRouche. Der hat sich von einem extremen Linken zum extremen Rechten entwickelt im Leben und heute oder am Schluss hält er die britische Königsfamilie für die dunkelste Macht im Universum. Und bei dieser Behauptung würde ich ihm ja voll und ganz beipflichten. Und zusammen mit dem George Bush und der Weltbank will Elisabeth II. Die Weltbevölkerung reduzieren. Und sie fördert darum Feminismus, Homosexualität und jetzt fragt man sich doch an dieser Stelle, was dann noch könnte als Steigerung kommen. Und aber laut Lyndon LaRouche fördert also der George Bush, die Weltbank und Elisabeth II. Das auch durch Gegenkultur von Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Also muss man sagen, quasi auch Stadtfilter ist insgeheim indirekt beteiligt an dieser Geschichte. Nur, dass wir von dem noch nichts gemerkt haben. Ja, die Elisabeth II. Hat persönlich den Aldous Huxley und den Alan Watts nach in die USA geschickt, weil die dort dann haben können, die Nation mit Drogen und mit asiatischen Religionen unterminieren. Und auch die Beatles sind laut dem Lyndon LaRouche dazu da gewesen, die Moral der amerikanischen Teenager zu untergraben. Hat bestens funktioniert. Und die fünfte, letzte und dümmste Verschwörungstheorie kommt von einem Herrn namens Donald Holmes. Donald Holmes schreibt in seinem Buch «The Illuminati Conspiracy, The Sapiens System», dass die Illuminati den Zweiten Weltkrieg inszeniert haben. Also das hat es gar nicht wirklich gegeben. Und die Illuminati, wo wahrscheinlich vermutlich überlegene Rassen aus dem Weltall sind, haben das fertiggebracht, weil sie alle Regierungen und Medien kontrollieren. Sie haben mit Special Effects Bühnen und Zaubertrick und gefälschten Zeitungsartikeln geschaffen und sie wollten zeigen, was sich doch die Menschen alles können antun. Das Ziel war, der Menschheit vor Augen zu führen und Angst vor ihrer eigenen zerstörerischen Natur zu machen und sie dazu zu bringen, zu einem glücklicheren und friedlicheren Zusammenleben zu finden.